Nun geht's weiter. Ich möchte gerne mit einem Gebet anfangen. Beten wir zusammen. Wer aufstehen will, kann das machen. Muss nicht. Vater, danke, dass du uns diese Zeit geschenkt hast. Danke, dass wir in deiner Gegenwart leben dürfen. Danke, dass wir mit dir leben dürfen. Dass du uns Kraft für jeden Tag und Gnade für jeden Tag gibst. Danke, Herr, für dein Wort und all das, was wir daraus lernen können. Hilf uns bitte, Herr, immer einfach ein offenes Herz, offenes Ohr, offene Augen zu haben für dich. In Jesu Namen beten wir. Amen. So. Wie Kalle schon erwähnte, sind wir in Kapitel 52 von Jesaja. Als ich mich da so in diese Worte vertieft habe, habe ich diese Geschichte, die da, oder diese Worte, die alles sich da abspielte, die fand ich wirklich interessant. Vielleicht werden einige, die heute da sind, sich damit identifizieren, wie es den Menschen ging damals. Ich bin gespannt, wie Gott diese Geschichte gebraucht. Und zwar, als ich diese Geschichte gelesen habe, habe ich ziemlich schnell begriffen, dass wir diese Worte in Kapitel 52 am besten verstehen, wenn wir einiges aus der zweiten Hälfte von Kapitel 51 dazu nehmen. Und da Raimund letzte Woche nicht so viel geschafft hat in 51, ist das mir recht. Dann darf ich die benutzen. Was mir auch einfiel, ist einfach die Tatsache, dass diese Worte sind über 2700 Jahre alt. Da wurden da vor so langer Zeit und doch sind sie so aktuell. Das trifft so gut auf viele Situationen, die wir uns heute befinden. Lass uns einfach immer uns versuchen, in diese Zeit zu versetzen, um zu verstehen, was los war. Zuerst die Lage von dem Volk damals. Die Menschen, das sind die Menschen, an die diese Worte zuerst gerichtet waren. Die Juden, das Volk Gottes. Das Problem ist, sie sitzen in Gefangenschaft. Wenn du dieses Bild siehst, die Babylonier haben Judäa erobert. Und die Menschen in Jerusalem in Gefangenschaft genommen. Also wenn man das sieht, wo Jerusalem ist und dann sieht, wo Babylon ist, dann ist das schon eine Ecke. Vor allem auf dem Weg geht man nicht einfach quer durch, sondern man geht oben rum und wieder runter, weil da das Wasser ist. Wo man dann eben auch staut. Sie sind ganz weit weg, die meisten Menschen, an die diese Worte gerichtet sind, ganz weit weg von zu Hause. Sie leben in einem fremden Land mit einer fremden Sprache und dienen einem fremden Herrscher. Ihre Hauptstadt liegt so gut wie in Trümmern. Nicht viele Leute wohnen da. Die haben nur die Armen und Schwachen, die die Reise nicht machen konnten, da hinterlassen. Und diese Leute haben auch selbst dort Probleme, weil es keine Mauer mehr gibt, die wurde runtergerissen. Man kann sich gut vorstellen für diese Leute, dass sich das so ein bisschen aufs Gemüt drückt. Ne? Das Leben ist hart. Sie haben selbst keine Rechte. Sind die Willkür ihrer Eroberer ausgesetzt. Sie wurden von ihren Eroberern gedemütigt, ausgebeutet. An einer Stelle steht sogar, man kann sich das vorstellen, die Eroberer haben sie gezwungen, sich auf dem Boden zu legen, sind sie rübergegangen. So wurden sie gedemütigt. So nahm man ihnen ihren Stolz, ihr Widerstand weg. Und zwangsläufig, wenn sie in so eine Situation kommen, denkt man zurück. Man denkt zurück und denkt, ach, wie schön war es doch damals. Wie schön war es, als es noch nicht so weit war. Das Problem ist, diese Erinnerungen machen die gegenwärtige Lage nicht besser. Es erweckt eine Sehnsucht mal, dass es wieder so wird, aber das ist nicht die Realität, in der sie leben. So stecken sie, wie man so schön sagt, in einem Tal im Moment. Wir haben alle Zeiten, vielleicht ist es gerade jetzt oder vielleicht ist es gerade jetzt durch diese Corona-Zeit, das, wo wir wirklich in einem Tal sind, wo man vielleicht Zweifel hat an dem, was man tut, wo die Schwierigkeiten auftauchen, Probleme von der Arbeit, Probleme in der Familie, Probleme in der Schule, bei Nachbarn. Es gibt Zeiten im Leben, die einfach schwer sind. Gar nicht einfach. Es ist wie im Tal. Es ist alles ein bisschen dunkler. Nicht so hell. Nicht so schön. Ich denke, es ist nicht so schlimm wie damals, wie die Menschen es hatten. Aber dennoch ist es real. Es ist da. Wir tun uns schwer, das Gute in den Tag zu bringen. Und die Sehnsucht nach diesen besseren Zeiten, wo man wusste, ja, ich war Gott näher oder hatte Freunde damals und all das ist real, das kann man nicht leugnen. Und es kann dazu führen, dass Fragen auftauchen, Zweifel sogar, wo ist Gott in diesem Tal, wo ich gerade stecke? Vor allem, wenn man einfach die Bibel nimmt, dann liest man, wie Gott gewirkt hat in verschiedenen Situationen durch die Bibel hindurch. Da sehen wir Gebete wie diese in Kapitel 51. Wenn wir da lesen, wach auf, bekleide dich mit Macht, Arm des Herrn. Wach auf wie in den früheren Tagen, wie bei den Generationen der Vorzeit. Warst du es nicht, der Rahab zerhieb, das Ungeheuer durchbohrte? Warst du es nicht, der das Meer austrocknen ließ, die Wasser der großen Flut, der die Tiefen des Meeres zum Weg gemacht hat, damit die Erlösten hindurchziehen können? Mit anderen Worten, man hat das Gefühl, Gott schläft. Passiert nichts. Und man sagt, okay, her, aufwachen. Vor allem für die Israeliten, sie denken daran zurück, wie Gott so gewirkt hatte in Ägypten, als das Volk in Sklaverei war und wie er Ägypten wirklich, und das ist diese zwei Sachen, Rahab und dieses Ungeheuer, das ist eigentlich symbolisch für Ägypten gemeint, die damals wirklich eine ungeheuerliche Weltmacht war. Und Gott hat sie gerichtet. Und hat Israel rausgeholt und das Meer geteilt, damit sie durchgehen konnten. Und Leute, das ist ihre Geschichte. Das ist die Geburt von Israel. Und sie denken daran zurück und sagen, Gott, wo bist du? Du schläfst jetzt oder was? Komm bitte zur Hilfe. Man kann vielleicht denken, okay, das ist so ein bisschen, also im Grunde genommen im Kopf weiß man, okay, Gott schläft nie. Das wissen wir von ihm. Aber wenn man den Eindruck hat, dann, Mensch, lass es raus. Gott kann das ab. Und Gott wird darauf antworten, nicht so, dass er sofort sagt, jetzt wieder alles gut, jetzt kannst du wieder auf dem Berg sein, sondern er kommt in diesen Tal hinein, in diese Lage. Und er gibt eine Antwort. Und vor allem, es geht um ihn und wer er ist und was er ist, was er tut, wie er ist. Und so sagt er auch als Antwort daraus. Er sagt, ich selbst tröste euch. Warum fürchtet ihr euch vor Menschen, die sterben, vor Menschenkindern, die wie Gras verwelken? Mit anderen Worten, er ist da und er ist der Tröster. Er verändert sich nicht. Auch wenn Menschen kommen und Menschen gehen. Wir haben es so viel Angst vor Menschen gibt. Und da sagt er, gibt er eine zweite Antwort und sagt noch, dann bin ich zu weit. Ich bin der Herr, dein Gott, der das Meer aufwühlt, sodass die Wogen tosen. Herr der Herrscher ist sein Name. Okay, und hier ist es, okay? Ja? Sie denken zurück, so war es auch. Und was sagt Gott? Ich bin so. Ich habe mich nicht verändert. Und entscheidend hier für mich ist diese zwei kleine Worte in der Mitte. Sagt er, ich bin der Herr, dein Gott. Er hat nicht aufgehört, ihr Gott zu sein. Ob du auf dem Berg stehst, ob du im Tal bist, ob alles wirklich super ist, ob du wirklich nicht mehr weiter weißt und Schwierigkeiten und Probleme hast, er ist immer noch dein Gott. Er ist auf unserer Seite. Und so kommen diese Worte als Antwort auf ein Gebet. Und dann geht es weiter. Denn wenn Gott diese Aussage gibt, dann ist es nicht einfach, damit wir uns besser fühlen. Okay, Gott ist unser Tröster, jetzt gehen wir unseren Weg weiter. Nein. Es ist meistens gekoppelt mit einer Aufforderung von Gottes Seite auch. Ja, denkt daran, was haben die gebetet? Wach auf, wach auf. Was sagt Gott? Wach auf, erhebe dich, Jerusalem, steh auf. Du hast den Kelch des Zorns aus der Hand des Herrn bekommen und daraus getrunken. Denn hier in diesem Fall steht Jerusalem nicht für eine Stadt, sondern praktisch für das Volk der Juden. Ja, man kann sich so in Selbstmitleid sinken, dass man praktisch wie gelähmt ist. Und er sagt da hier, wach auf, steh auf, tue etwas. Also zwei Dinge sind wichtig, dass wir erkennen. Erstens ist Gott in einer Weise verantwortlich für ihre Lage, weil er sie gerichtet hat. Aber sie sind selbst hauptsächlich verantwortlich, weil sie schuldig waren. Und es ist wichtig, dass wir sehen, Vers 15, was sagt der Gott? Ich bin dein Gott. Vers 17, du hast der Kelch des Herrn aus diesem Gott getrunken, der dein Gott ist. Er hat nicht aufgehört, ihr Gott zu sein. Er erinnert sie lediglich daran, dass sie jetzt für die jetzige Lage selbst schuld sind. Hat sie dennoch nicht aufgegeben. Wenn auch immer wir in eine Lage kommen, wie sie es hier beschreiben, dann sollten wir das auch behalten, dass Gott noch unser Gott ist, egal wie viel wir Blödes gemacht haben. Wenn wir denken, oh, es alles sind gegen mich, alles läuft schief, Probleme sind mir über den Kopf gestiegen, und wir uns damit beschäftigen, wer hat Schuld daran, dass die Lage jetzt so ist. Das bringt uns eigentlich nicht viel weiter. Denn letztes ist es wichtiger, dass wir Gott in dieser Lage suchen, als dass wir alles verstehen. Gott will diese Lage nicht beschönigen. Und da sagt er, sagt er denn anschließend auch, ein doppeltes Unglück hat dich getroffen. Niemand hat Mitgefühl mit dir, niemand tröstet dich. Stadt und Land sind verwüstet, das Volk ist dahingerafft durch Hunger und Schwert. Es war eine schlimme Sache. Wir dürfen nicht verleugnen, wie Dinge sind, wenn die so sind. Aber in dieser Situation, denk zurück an Vers 17, dass er in dieser Situation, wo es so schlimm ist, dass er sagt, steh auf, mach was. Als ich diese Worte gelesen habe, musste ich an Elia denken. Der große Prophet Elia, der durch Gott auf einem Berg einen riesengroßen Erfolg feierte, gegen diese, er war allein 400 Baalspriester, Riesenerfolg, was ich meiner Meinung nach er gehofft hat, zu einer großen Erweckung führt. Was passierte? Keine Erweckung, sondern er wird praktisch auf die Fahndungsliste der Könige gesetzt, auf der ersten Stelle. Der meistgesuchte im Land. Und er war ganz down am Ende und sagte Gott, ich bin alleine, es hat keinen Sinn mehr. Was sagt Gott? Steh auf, du hast noch einen weiten Weg vor dir. Der Weg, den wir haben, ist weit. Wenn wir meinen, wir sind am Ende, Gott ist längst nicht am Ende. Wenn wir meinen, es geht nicht weiter, es geht weiter, irgendwie. Und Gott, das Wichtige dazu ist, Gott weiß den Weg, wie es weitergeht. Und dieser Gott, der den Weg weiß, ist an unserer Seite. Und wenn wir durch den Glauben an Jesus seine Kinder sind, haben wir die Zusage, dass er mit uns geht. Und dass er für uns ist. Und an diese Zusage müssen wir festhalten. Festhalten. Und eine Sache hatten die Menschen damals nötig, die so eine Schlemmensituation lebten. Sie brauchten ein Bild von einer besseren Zukunft. Sie brauchten irgendwie den Blick dafür, wie wird es besser? Wie kann es besser werden? Das gibt er ihnen in Kapitel 2. Jetzt kommen wir endlich zu Kapitel 52. In den ersten zwei Versen. Wach auf, Jerusalem, wach auf, raff dich auf, zieh deine prächtigsten Kleider an, du heilige Stadt. Künftig darf niemand mehr dich betreten, der unbeständig oder unrein ist. Schüttle den Staub seiner Schande von dir ab, setz dich wieder auf deinen Thron, der Strick um deinen Hals ist gelöst, du bist keine Gefangene mehr. Hier kommt wieder die Aufforderung, wach auf, raff dich auf, steh auf, beweg dich, tu was. Warum? Weil ihr Gott am Wirken ist. Und hier gibt er ihnen eine konkrete Zusage. Er sagt, die Zeit eurer Gefangenschaft ist vorbei. In dem Moment, wo sie das hören, hätten sie den Widerspruch gehört von den Königen der Babylonier oder was auch immer. Aber wenn Gott das sagt, dann ist seine Aufforderung, handle aufgrund meiner Zusage. Das wird passieren. Vertraust du mir, dass es passiert? Dann handle danach. Ja, dann fang mal an, und hier sagt er, fang mal an, dich so zu benehmen wie einer, der eine Hauptstadt von einem Königreich ist. Du bist keine Geschuld. Und was er was er hier tut, ist, er spricht eigentlich gegen das, was oft kommt bei Menschen, wenn sie in so einem Tal sind, wenn es wirklich ihnen dreckig geht. Also erstens, das erste Problem ist oft wie er vorhin gesagt hat, selbst, also dieser Mitleid, keiner hat Mitleid mit dir, dann hat man Mitleid mit sich selbst. Ja? Jemand muss Mitleid mit mir haben, also mache ich selbst. Und sagt, ich armer Mensch, mir geht es so schlecht. Aber das lähmt, das hilft nicht weiter. Und Gott sagt, steh auf, tu was. Andere ziehen sich runter, indem sie einfach ihre Schuld ständig vor Augen haben. Ich stelle mir das vor, einfach wie das diese zwei Gruppen, die angesprochen werden, die Leute, die in Jerusalem geblieben sind, die Leute, die in Babylon in Gefangenschaft sind, die werden beide angesprochen. Die einen in Jerusalem bemitleiden sich, weil die haben eine schlechte Lage. Die anderen in Babylon, die werden konfrontiert täglich mit diesem Gericht Gottes und sehen täglich ihre Schuld, Selbstschuld daran. Und dann kommt es dazu, kann es dazu kommen, dass sie sagen, oh, ich bin so schlimm, ich bin so schlecht. Es ist meine Schuld, dass die Lage so ist. Ich habe nichts Gutes verdient. Deshalb passiert nichts. Ja. Wenn man hört, wie Leute sagen, ich habe nichts Gutes verdient, ich habe Gottes Liebe nicht verdient, dann, was ist die Antwort? Denn für mich ist die Antwort eine Frage. Wer hat Gottes Liebe verdient? Ja? Hand hoch, ich nicht. Ja? Keiner hat Gottes Liebe verdient. Keiner. Paulus sagt in Römer 3, keiner ist gerecht, nicht einer. Wenn wir etwas von Gott bekommen, sei es unsere Erlösung, Hilfe im Alltag, Erhörung von einem Gebet, das geschieht aus Gnade. Dieses Volk in Gefangenschaft, vielleicht fragen Sie sich, ob es je anders kommen wird. Doch auch hier geht es nicht nur um Verdienst. Und das ist ja klar, sehr interessant, was er denn gleich anschließend sagt. Über diese Gefangenschaft. Er sagt, man hat sie weg, wie Sklaven weggeführt und nichts dafür bezahlt. Ihre Unterdrücker brüsten sich damit. Ununterbrochen schmähen sie mich. Hier redet Gott. Sie schmähen mich und ziehen meinen Namen in den Schmutz. Deshalb werde ich eingreifen und mein Volk wird erkennen, dass ich es bin, der sagt, ich bin da. Also was ist der Grund für sein Eingreifen? Nicht, weil sie so ein tolles Volk war, sondern weil diese Eroberer sich überheblich waren. Diese Babylonier oder Assyrer, die Gott benutzt hat, um sein Gericht auszuüben, haben sich selbst gelobt, haben gedacht, sie wären so die Starken, die es gemacht haben. Und immer wieder war das Problem, man kann das Buch Daniel lesen. Und immer wieder sieht man diese ganze Situation, wo ein König oder Herrscher sich hochmütig stellt und Gott ihn erniedrigt. Und weil das immer wieder passiert, weil sie denken, die waren es und die kloppen sich selbst auf den Schultern, oder sie denken, ihre Götter sind es und die kloppen ihre Götter auf den Schultern oder was auch immer, dann sagt er, ja, ich werde handeln. Und das Volk wird davon profitieren natürlich, weil das ist mein Volk. Aber es geht um seine Ehre, nicht nur darum, dass es dem Volk besser geht. Sein Volk soll erkennen in seinem Handel, ich bin da. Ich habe euch nicht vergessen. Es ist wichtig, dass wir erkennen, Gott hat ein Ziel mit seinem Handeln. Manchmal hat es direkt mit uns zu tun, um uns aufzurichten. Manchmal ist es einfach, er hat ein anderes Ziel wie hier. Er will seine Ehre wiederherstellen, seinen Namen, seinen Ruf wieder auffrischen oder besser machen und diese Leute praktisch in die Schranken weisen. Und davon profitiert das Volk. Und es geschah zu seiner Ehre. Wenn Gott wirkt, wenn er uns aus Schwierigkeiten holt, wenn er konkrete Hilfe gibt, dann ist es nicht nur, um uns zu erlösen, sondern er hat ein Ziel, er folgt unser Ziel damit. Wie wir hier sehen, geht es Gott um seine Ehre hier. Um sein Ziel hier. Und genauso, wenn er uns erlöst, wenn er uns hilft aus diesen Problemen, dann was ist sein Ziel? Auch, dass wir ihn ehren. Dass wir seine Werkzeuge sind. Und Gutes tun. Also wir dürfen nicht in diese Falle treten, wo das alles nur um mich geht. Nur um mich. Und so kommen wir dann eben zu der Stelle, die Kyle jetzt im ersten Teil schon zum Teil zitierte. Die Verse 7 bis 12. Wie willkommen sind auf den Bergen die Schritte des Freudenboten. der Frieden ankündigt, der eine frohe Botschaft bringt und Heil verheißt, der zu Zion sagt, dein Gott ist König. Horch, deine Wächter erheben die Stimme, sie beginnen alle zu jubeln, denn sie sehen mit eigenen Augen, wie der Herr nach Zion zurückkehrt. Brecht in Jubel aus, jauchzt zusammen, ihr Trümmer Jerusalems. Denn der Herr hat sein Volk getröstet, er hat Jerusalem erlöst. Der Herr hat seinen heiligen Arm vor den Augen aller Nationen entblößt. Und alle Enden der Erde werden das Heil unseres Gottes sehen. Fort, fort, zieht aus von dort. Fasst nicht Unreines an. Zieht aus ihrer Mitte, haltet euch rein, die ihr die Geräte des Herrn tragt. Doch zieht nicht aus in Hass, geht nicht fort in Eile, denn der Herr geht vor euch her und er, Israels Gott, ist eure Nachhut. Also ist wirklich sehr bildhaft. Er hat zwei Gruppen im Blick, wie ich gesagt habe. Eine Gruppe ist in Jerusalem. Und er benutzt dieses Bild von einem Boten, der kommt, der Freuden, gute Nachrichten bringt. Ein frohe Freudenboten. Und das war so damals, dass man, also beim Krieg oder so, wenn die Leute rausgingen zum Krieg, wenn sie gewonnen haben, dann schickten sie einen Freudenboten zurück. Das heißt, der war immer sehr, also entsprechend angezogen, sehr bunt und sehr, ja. Und dann wussten die Leute schon, dass sie kamen. Ja, tolle Nachricht, gute Nachricht. Wenn die verloren haben, dann gab es eine andere. Und das war entsprechend auch nicht so toll angezogen. Und er sagt, okay, da seht ihr den Freund, da kommt schon diese erste Ankündigung von etwas Tolles. Und er sagt, dann habt ihr eure Wache, die da steht und auf einmal sehen sie es. Wir sagen, der Herr kehrt nach Zion zurück. Ist das wörtlich, dass Gott irgendwo zu sehen ist? Nein, das sind die ganzen Leute, die in Gefangenschaft. Und es ist klar, dass Gott da gewirkt hat. Und dass er die Leute zurückbringt. Und gleichzeitig dann, als sie das zu den Leuten in Jerusalem sagt, sagt er zu den Leuten in Babylon, okay Leute, Zeit ist Zeit loszugehen. Die Zeit ist gekommen. Und hier ist das Erstaunliche für mich. Dass diese Leute leben als Gefangene. Und dennoch steht es hier, du brauchst nichts, nicht zu laufen, in Eile. Das heißt, sie muss nicht heimlich weg und möglichst schnell, sondern in aller Ruhe können sie rausgehen. Das heißt, Gott wird es so wenden, dass sie mit Erlaubnis der Oberen gehen dürfen. Und das zweite Erstaunliche ist, dass sie dürfen die Gold- und Silbersachen, die Babylonier mitgenommen haben vom Tempel, wieder mit zurücknehmen. Welcher König gibt sein Gold einfach so her, die er erobert hat? Ja. Und der Herr sagt selbst, ich werde dafür sorgen, dass ihr nach Hause kommt. Ich bin vor euch. Ich bin hinter euch. Beides. Ihr kommt gut nach Hause. Und für mich ist das richtig erstaunlich, ist, wenn wir bedenken, okay, der Jesaja, ich glaube, der Jesaja hat diese Worte geschrieben und am Anfang von dem Buch steht, dass er gibt den Hinweis, dass er die Worte, die Gott gegeben hat, in eine Schriftrolle gebunden hat und an seinen Schülern weitergegeben hat. Also das heißt, wahrscheinlich gab es eine Gruppe von Schülern, die von Jesaja gelernt haben und die haben das behalten. Und irgendwann haben sie es aufgemacht und gelesen. Und an die Menschen gerichtet, die 100 Jahre, nachdem Jesaja gelebt hat, plus 70 Jahre Gefangenschaft, das heißt 170 Jahre später, diese Botschaft bekommen. das zweite Erstaunliche ist, wenn du einfach das, lies mal, wir haben nicht die Zeit hier, das erste Kapitel von dem Buch Esra. Wird es genau beschrieben. Wie auf einmal der König von Persien, also die Perser haben die Babylonier selbst erobert. Und der König von Persien hat einmal gesagt, der Gott der Juden hat mir eine Nachricht gegeben, ich soll die alle freilassen. Ja? Und nicht nur das, die sollen alles, was mit dem Tempel zu tun hat, sollen sie wiederbekommen. Und nicht nur das, hallo Nachbarn, wenn die losgehen, dann gebt ihnen mal Gold und Silber, damit sie den Tempel wieder aufbauen können. Ja? Sie kehren zurück, nicht wie entlassene Gefangene, sondern wirklich fast wie Leute, die selbst erobert haben. Gott schickt ihn nicht mit leeren Händen zurück. Das ist genau das, was hier versprochen wird. Das ist eingetroffen. Das ist wirklich eine gute Nachricht hier für die Menschen damals. Aber es ist auch eine gute Nachricht für uns heute. Denn was interessant ist, Paulus sieht offensichtlich in diesem ganzen Geschichte Parallele zu heute. Denn er zitiert hier Kapitel 7, beziehungsweise Vers 7, wie Kyle das erwähnt hat. Auch wir, wenn wir in einer schweren Lage stecken, können Mut in diese gute Nachricht finden, auch wenn es selbst verschuldet ist. Sehen wir, egal in welcher Lage wir sind, Gott kommt zu uns und sagt, er will uns trösten, er will uns retten, er will uns erlösen, er will uns befreien. Und das Interessante hier ist eben, was gleich anschließend kommt. Und was gleich anschließend kommt, ist Jesaja 53, was wir am Ostersonntag gelesen haben. Denn es geht um den Knecht des Herrn, der durchbohrt wurde um unsere Schuld, der wegen seiner Wunden finden wir Frieden, dass diese ganze Kapitel 53. Wir sind frei, wir haben Frieden, weil der Knecht des Herrn unsere Schuld auf sich genommen hat. Und das ist die gute Nachricht. Das ist das, diese Freudenbote kommt und bringt gute Nachricht. Diese gute Nachricht lädt uns ein, aus diesem Tal herauszukommen und nach vorne zu schauen. Auf den zu schauen, der die gute Nachricht verkörpert. Jesus Christus ist die gute Nachricht in Person. Der leidende Knecht, der unsere Schuld auf sich nahm, damit wir frei werden. Frei von der Sünde, frei von der Schuld, frei vom Selbstmitleid, frei von Gefangenschaften. Von allem, was uns unterdrückt. Wir sind frei. Frei, um für ihn zu leben. Frei, um zu seiner Ehre unser Leben zu führen. Wenn ich an mein Leben zurückschaue, dann sehe ich immer wieder Zeiten, wo Schwierigkeiten waren, wo wir nicht wussten, wie es weitergeht. Und wo die Gefahr immer wieder war, in Selbstmitleid zu verfallen oder uns selbst niederzumachen, weil wir selbst schuld waren. Aber Gott ist in dem Tal genauso, wie er auf dem Berg ist. Und Gott kommt in den Tal und lädt uns ein, an seiner Hand weiterzugehen aus diesem Tal heraus. Er führt uns immer zu seiner Ehre auf einen guten Weg. Das müssen wir vertrauen. Beten wir zusammen zum Schluss. Großer himmlischer Vater, ich danke dir, Herr, dass du uns führst, dass du für uns sorgst. Ich danke dir, Herr, dass wir uns auf dich verlassen können. Hey, egal wo wir sind, egal wo wir gerade stecken, wo wir gerade sind im Leben, du bist da. Und auch wenn es so scheint, als würdest du schlafen, du bist da und du bist aktiv und du willst zu deiner Ehre eingreifen, zu deiner Zeit. Herr, wir glauben, hilf unserem Unglauben. Schenke uns Augen, die dich sehen, klarer, besser. Du bist großartig und gut. Dir gehört alle Ehre in Ewigkeit. Amen.